Hallo und herzlich willkommen bei Entdecke Radio, die Interessengemeinschaft für besondere Menschen und Unternehmen. Wir sind heute live auf okitalk.com und die Zusammenfassung wird bei Tide 96.0 gesendet. Mein Name ist Marion Schumann. Mit mir im Studio sind heute Bernhard Wenzel, Produzent von Radio Money Talk.
Hallo.
Und ganz besonders stolz bin ich darauf, dass der Schwarzwald zu uns nach Hamburg ins Studio gekommen ist. Wir haben heute bei uns im Studio Tanja Gaudian von den Elektrizitätswerken Schönau, den Stromrebellen.
Ja, hallo.
Das Thema der heutigen Sendung: Ökostrom mit Rebellenkraft. Eine Entdecke-Radiosendung fängt immer mit einem wirtschaftlichen Thema an. Danach kommt das Interview mit meinem Gast. Bei den Elektrizitätswerken Schönau ist die gesamte Geschichte ein wirtschaftliches und auch sehr politisches Thema. Nicht jeder weiß genau, was in der Vergangenheit passiert ist. Deshalb fangen wir heute mit einem Rückblick an. 1986, kurz nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, wurde in Schönau die Bürgerinitiative Eltern für eine atomfreie Zukunft gegründet. Schönau liegt im Schwarzwald und hat ca. 2500 Einwohner. Maßgebend beeinflusst wurde die Bürgerinitiative von Ursula und Michael Sladek. 2000 Kilometer ist keine große Entfernung für Radioaktivität. Da lag es nahe, nach anderen Lösungen zu suchen. Die Schönauer Bürger gründeten eine Firma, um ökologischen Strom zu fördern. Es ging um kleine Wasserkraftwerke, Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen. Der Strommonopolist KWR, Kraftübertragungswerke Rheinfelden, hat diese Initiative nicht unterstützt und der Stadt Schönau 100.000 D-Mark angeboten, wenn der Versorgungsvertrag vorzeitig für 20 Jahre verlängert wird. Ökologische Forderungen der Bürger blieben vollkommen unberücksichtigt. Die Bürger stellten fest, dass es eine ökologische Stromversorgung nur geben kann, wenn Schönau das örtliche Netz übernimmt. Die Bürgerinitiative bietet der Stadt Schönau ebenfalls 100.000 D-Mark, wenn die Stadt den Vertrag nicht vorzeitig verlängert. 1991 lehnte der Gemeinderat die Bürgerinitiative ab und eine Verlängerung mit den KWR wurde beschlossen. Die Bürgerinitiative kündigte einen Bürgerentscheid an und gewann die Abstimmung im Oktober 1991. Im Januar 1994 wurde die EWS gegründet. 650 Bürger sind daran beteiligt. Es fehlte allerdings die Konzession zum Betrieb des Stromnetzes. Am 20.11.1995 vergibt der Stadtrat die Konzession an die EWS. Die Zusammensetzung des Stadtrates hatte sich durch Wahlen im Jahr zuvor verändert und diese Entscheidung wurde zugunsten der EWS getroffen. Die Gegner der EWS bewirkten einen zweiten Bürgerentscheid. 1996 gewannen die Bürger tatsächlich zum zweiten Mal. Die Wahlbeteiligung lag bei 85%. Die EWS sind jetzt offizieller Energieversorger, wahrscheinlich der einzig demokratisch gewählte, allerdings derzeit ohne Versorgungsnetz. Die KWR verlangte 8,7 Millionen D-Mark für das Versorgungsnetz. Doppelt so viel, wie ein Gutachter errechnet hat. Schönau hat sich für die Strategie erst zahlen, dann klagen entschieden. 4 Millionen konnte die EWS aufbringen, der Rest musste durch Spenden finanziert werden. Eine große deutsche Werbeagentur entwarf kostenlos die Störfallkampagne und nach einigen Monaten war das Geld eingesammelt. Ab Juli 1997 sind die EWS in Schönau Energieversorger und beliefern inzwischen 160.000 Haushalte. Das ist eine kurze Zusammenfassung aus der DVD Das Schönauer Gefühl. Die Reportage geht circa eine Stunde und kann auf der EWS-Website kostenlos bestellt werden. Diese Reportage ist so interessant und spannend, dass man dafür den Sonntagstatort eintauschen kann. Es ist ein erheblicher Aufwand und geballter Wille notwendig, um die Konzerne zu stoppen. Alle angstmachenden Prophezeiungen der Konzerne sind nicht eingetroffen und die Stromversorgung ist stabil, ökologisch und in genossenschaftlicher Hand. Schöner will Mut machen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, zu verändern und zu gestalten. Liebe Tanja, extra aus dem Schwarzwald hier angereist. Wir sind hier in Hamburg wirklich stolz, weil du hast hier jede Menge Fans. Und
ich bin stolz auf die Einladung.
Wir hätten mit den Leuten, die an diesem Interview interessiert gewesen wären, bestimmt schon fast eine kleine Aula füllen können. Aber wir fühlen uns doch hier im Studio jetzt so ganz wohl.
Ja, auf jeden Fall.
Tanja, diese ganze Geschichte, die ich gerade erzählt habe, habe ich das alles so richtig interpretiert?
Ja, das war natürlich ein Galopp durch 30 Jahre Geschichte, aber alles Wesentliche war drin. Und ja, ich bin absolut der Meinung, dass die Bürger Kraft haben, etwas zu verändern und dass sie diese Kraft nutzen sollten. Ja, weil wenn wir jetzt mal bedenken, wir hatten schon so viele Störfälle, beinahe Unfälle, beinahe Gaus auf der Welt und wir wissen nicht, wo der nächste passieren wird und welche Ausmaße er haben wird. Ja, das kann auch ganz in der Nähe passieren. Und übrigens, Deutschland ist auch noch nicht aus der Atomkraft ausgestiegen. Ja, wir haben auch noch Reaktoren im eigenen Land anlaufen. Dann denke ich auf jeden Fall, wir müssen etwas tun und wir dürfen auch nicht darauf warten. Das zeigt einfach die Geschichte der Schönauer. Wir dürfen nicht warten, bis die großen Energiekonzerne sich bewegen. Denn das tun sie nur, wenn sie von Bürgern angetrieben, vorweggetrieben werden, ja. Und die Energiewende in Deutschland war und ist immer eine Bürgerenergiewende gewesen.
Und als wir vorhin so zusammengestanden haben, bevor die Radiosendung gestartet ist, hast du gesagt, lass uns einen Platz finden, der 500 Kilometer von einem Atomkraftwerk entfernt ist. Und du hast gesagt, das wird wahrscheinlich ganz schön schwierig.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob am Ende der Sendung jemand anruft und sagt, ich habe hier eine einsame Insel gefunden, wo ihr euch alle euch hinretten könnt, wenn, ich weiß nicht, in der Schweiz oder in Frankreich, in Belgien, in den Oststaaten ein AKW hochgeht, denn dann werden wir betroffen sein. Und den Platz möchte ich sehen, wo sich dann Millionen von Menschen schnell mal hinretten können und nicht von einem anderen Reaktor bedroht sind.
Solange wir Atomkraftwerke haben, gibt es natürlich auch Abfall. Kann atomarer Abfall irgendwo sicher gelagert werden? Ist das möglich?
In meiner Vorstellungswelt nicht, nein. Und ich habe auch noch keinen Fachmann, Experten, Laien, wen auch immer gehört, der einen Platz kennt. Wir haben ja verschiedene Länder, die jetzt schon ein großes Problem haben, weil sie ihren Müll irgendwo sicher unterbringen müssen. Die Schweiz sucht nach einem Endlager, Frankreich sucht nach einem Endlager, Deutschland sucht nach einem Endlager. Und wir sehen, überall gibt es schon allein Probleme dabei, einen Prozess für die Endlagersuche zu finden, ja. Also in Deutschland ist das ja gerade schon wieder gescheitert, dass man sich überhaupt über eine Methode einigen kann, wie das Endlager aussehen soll, wie man es finden würde. Wo bitteschön wollen wir radioaktive Stoffe entlagern, die Millionen von Jahren sicher verwahrt werden müssen und dann erst die Hälfte ihrer Giftigkeit eingebüßt haben? Ich wüsste nicht wo und ich wüsste auch nicht, wie wir das denn kommenden Generationen vermitteln sollen, dass hier ein Endlager ist, wo sie bitte nicht buddeln dürfen.
Und das Endlager-Thema ist sicherlich seit kurzem auch wieder in der Öffentlichkeit, weil man jetzt auch tatsächlich die Katastrophe feststellt und merkt, dass in den Fässern, wo der Atommüll gelagert wird, dass die einfach nicht halten, dass man sie austauschen muss, dass sie durchrosten oder dass sie an vielen Stellen auch das Grundwasser gefährden, zu vergiften.
Ja, absolut. Das sehen wir in der Asse und das bedroht auch sämtliche Zwischenlager, die wir jetzt haben. Im Moment wird Atommüll meist auf den Geländen der Atomkraftwerke zwischengelagert. Ja, die sind natürlich nicht ausreichend geschützt vor sämtlichen Umweltkatastrophen, die kommen können, ja, vor Hochwasser, vor Erdbeben. Die sind auch nicht vor Terrorangriffen gesichert. Deswegen sind wir ja so fieberhaft dabei, einen Prozess festzulegen, um endlich ein sicheres Endlager zu finden. Das muss natürlich vorangetrieben werden. Und selbst wir, die wir uns als Umweltschützer und Atomkraftgegner verstehen, sind natürlich daran interessiert, die bestmögliche Lösung zu finden. Aber wir müssen uns darüber einig sein, auch die bestmögliche Lösung wird hinterher eine nur notdürftig schlechte Lösung sein. Und sie wird mit immensen Kosten verbunden sein und auch mit Gefahren. Und ich finde, diese Erkenntnis sollte uns dazu verleiten, zu sagen, wir müssen auf jeden Fall schon mal sofort aufhören, weiter Atommüll zu produzieren, was wir ja jeden Tag noch tun.
Und wenn wir davon ausgehen, irgendwo in 500 Kilometer Radius finden wir immer ein Atomkraftwerk, dann ist es natürlich auch schwierig, weil jedes Land in Europa hat Atomkraftwerke. Eigentlich hat fast jeder auf der Welt inzwischen Atomkraftwerke. Das heißt also, man kann das Problem auch nicht irgendwo outsourcen.
Nein, können wir nicht. Und das Schlimme ist eigentlich, dass wir gerade auf europäischer Ebene den Trend haben, neue Atomkraftwerke zu bauen. Und dass das auch mit deutschen Forschungsgeldern unterstützt wird. Ja, also wir sind in der europäischen Gemeinschaft alle Mitglied im Euratom. Das ist eine Gründungsorganisation der EU. Ein Vertrag, der nicht kündbar ist, auf jeden Fall nicht einseitig kündbar ist. Da zahlen die Länder ein, auch Deutschland zahlt erhebliche Beträge dort ein. Und damit werden neue Atomreaktoren kreditfinanziert, damit wird Forschung finanziert. Und da müssten eigentlich alle Länder, die für sich schon mal beschlossen haben, aus der Atomkraft aufzusteigen, wie Italien, wie Österreich, wie Deutschland, Österreich tut es übrigens, die fordern, dass diese Gelder nicht mehr für neue Forschung eingesetzt wird. Die fordern, dass diese Gelder entweder in nationalen Belangen überführt werden oder dass diese Gelder zweckgebunden werden für Forschung der Endlagerung oder der Sicherungstechnik.
Da sind wir ja auch genau beim Thema, nämlich dem Atomausstieg. Es wurde beschlossen, bis zum Ende 2022 aus der Atomkraft auszusteigen. Jetzt scheint es aber so zu sein, dass die Betreiber für den Rückbau nicht genug Geld haben und auch nicht für die Endlagerung aufkommen wollen. Die Kosten sollen vom Steuerzahler getragen werden. Eine ganz interessante Zahl, der Rückbau eines Atomkraftwerkes dauert so 120, 130 Jahre. Bisher ist noch kein Atomkraftwerk erfolgreich zurückgebaut worden und die Kosten, diese Atomkraftwerke, die wir in Deutschland noch haben, stillzulegen, liegen bei geschätzten 169 Milliarden Euro bis zum Jahr 2100. Zusätzlich sollen die AKWs aber finanziell entlastet werden. Die Brennelementesteuer soll abgeschafft werden. Die Gewinne würden sich dann um 5 Milliarden Euro bis zum Ende der Laufzeit erhöhen. Laut CDU-CSU-Redner im Bundestag ist das eine gute Idee, weil ja jetzt die Steuerzahler für den Rückbau und die Endlagerungskosten aufkommen. Also um das nochmal zu verdeutlichen, nicht die Verursacher. Das kann man nachlesen bei www.ausgestrahlt.de, ganz nach dem Motto Gewinne privatisieren, Risiken sozialisieren.
Ja, also wir haben es hier mit einer ganz ungesunden Allianz von Energieunternehmen und Politik zu tun, ja. Wir müssen uns auch mal vor Augen halten, wie Deutschland und wie auch andere Länder eigentlich zur Atomenergie gekommen sind, ja. Das war eigentlich gar nicht dazu gedacht, um Energie zu gewinnen, sondern das hatte militärische Hintergründe. Deutschland wollte nämlich, war auch interessiert an der Atombombe. Und wenn wir uns das mal vor Augen halten, wie Strauß sich damals dafür stark gemacht hat, der erst Atomminister und dann Verteidigungsminister war. Wenn wir uns vor Augen halten, dass die Länder, die heute sehr viele Atomkraftwerke haben und Atomkraftwerkbefürworter sind, zufällig auch Atommächte sind, dann erkennt man den Zusammenhang. Und rein technisch lässt sich das auch nicht trennen. Wenn wir uns weiter vor Augen halten, dass Atomenergie noch nie rentabel war, aber immer noch subventioniert wird, nach 60 Jahre nach Einführung dieser Technik wird diese Technik immer noch subventioniert, dann müssen wir uns doch wirklich fragen, was steckt dahinter, wenn es keine ökonomischen und auch keine energiepolitischen Argumente sind. Also ich denke, es hat nach wie vor ganz viel damit zu tun, dass die Atombombe immer noch ein Mittel der Verteidigung und der Sicherung der Machtposition ist.
Wobei das der Öffentlichkeit, glaube ich, gar nicht wirklich bewusst ist, weil über diese Themen, über das Thema, das wir jetzt reden, dass die Atomkraft-Subventionierung einen ganz anderen Grund hat als Energiegewinnung, ist bisher vielleicht bei den Leuten durchgedrungen, die sich wirklich dafür interessieren. Aber in der Presse kann man davon nicht viel lesen.
Ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn Medienvertreter mal da genauer draufschauen würden und das nicht nur in Nischenpublikationen beschreiben würden. Es ist tatsächlich so, dass es sehr viele stichhaltige Zahlen und Anhaltspunkte dafür gibt, dass dem so ist. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel dieses Neubauprojekt Hinkley Point in Großbritannien angucken. dann stellen wir fest, dass Hinkley Point, das ist ein Ort eben im Süden von Großbritannien, da soll ein neuer Atomreaktor gebaut werden. Der wird mit wahnsinnigen Staatssubventionen abgesichert. Es gab ein Verfahren in der EU-Kommission in Brüssel, weil das höchst umstritten war, weil es dem europäischen Beihilferichtlinien widerspricht, mit denen ja auch erneuerbare Energien, die man unterstützen möchte, immer zu kämpfen haben. Bei den Erneuerbaren sagt man immer, die darf man nicht zu arg subventionieren, dann widerspricht das den europäischen Gesetzen. Bei der Atomenergie macht man plötzlich eine Ausnahmeregelung und sagt doch, Großbritannien darf das. Also Hinkley Point soll mit massiven Geldern unterstützt werden, wird natürlich in den nächsten 10 Jahren noch überhaupt keinen Strom liefern und wird auch die Umwelt nicht entlasten. Weil wenn wir jetzt mal gucken, die gesamte Prozesskette eines Atomkraftwerkes, ja, vom Anfang des Baus inklusive der ganzen Transporte, die notwendig sind, dann muss man feststellen, Atomenergie ist auch nicht ökologisch. Atomenergie ist keine saubere Energie, ist auch nicht CO2-frei. Also da kann jedes Windkraftrad, jede Solaranlage kann da mithalten. Also wenn es wirklich darum ginge, sauber Energie zu produzieren, dann würde man heute massiv in erneuerbare Energien investieren, nicht in Atomkraft.
Also ich habe spaßeshalber im Internet mal nachgeguckt, ob ich was Positives über Kernenergie finde. Und da gibt es tatsächlich eine Webseite, ich glaube, das ist nuklearia.de, und da braucht man gar nicht draufklicken, da ist gleich direkt bei Google, Atomkraft ist sauber, sicher und kostengünstig.
Immer wenn es um Werbung für Atomkraft geht, holt man gerne die Frauen in die erste Reihe. Da wird nie der Vorstand von RWE oder so nach vorne geschoben, der dann sagt, Atomkraft ist sicher, sondern auf den Plakaten sieht man immer junge Frauen, die da lächeln und ein Ingenieurskäppi aufhaben oder so ähnlich. Also wenn es wirklich um die Frauen geht und die Meinung der Frauen, das haben sämtliche Soziologen können das bestätigen, weil das gibt da schon tolle Untersuchungen, dann wäre die Welt längst aus der Atomkraft ausgestiegen, weil die haben das schon geschnallt aus dem Bauch heraus, dass das nicht gesund sein kann. In Schönau waren es übrigens auch vor allem Mütter, die sich auf den Weg gemacht haben, nach Alternativen zur Atomkraft zu suchen, ja, weil die das Problem handfest auf dem Schoß sitzen hatten. Ja, die durften plötzlich die Kinder nicht mehr draußen spielen lassen. Die haben nach gesunder Ernährung gesucht, aber in Süddeutschland wurde der Salat untergepflügt und wurde plötzlich allen Müttern geraten, nur noch Milchpulver zu geben. Das sind Konsequenzen. Damit hatten früher halt die Hausfrauen, die Mütter vor allem zu tun. Heute hat sich das so ein bisschen, die Aufgabenteilung ein bisschen gewandelt. Aber es zeigt auch, dass das Bauchgefühl oftmals schon ein ganz guter Indikator ist für das, was richtig und was falsch ist. Und dass man das nicht komplett abstellen sollte.
Schönau ist ja eine kleine Stadt mit 2500 Einwohnern. Und die haben diese Wahnsinnspower aufgebracht, direkt nach Tschernobyl die Frage zu stellen, hier stimmt was nicht. Und wie du schon sagst, hauptsächlich natürlich Mütter und die Frauen, die sich um die nächste Generation sorgen. Es ist aber trotzdem immer noch sehr merkwürdig, weil wir in Deutschland jetzt diese Debatte haben, wo wir um die Kosten der Abschaffung der AKWs diskutieren und reden. Aber im Hintergrund wird munter der Bau weiterer AKWs geplant. Und wie du schon gesagt hast, am Beispiel Hinkley Point, natürlich auch von Brüssel absolut kraftvoll unterstützt. 2 neue AKWs an der Südwestküste Englands. Und bezüglich der Förderungen liegt es bei mehr als 20 Milliarden, die diese AKWs von der EU unterstützt werden. Und es wird auch einen garantierten Abnahmepreis geben für die nächsten 35 Jahre.
Genau, 11 Cent plus Inflationsausgleich. Also das ist mehr, als hier die erneuerbaren Energien bekommen. Und das für eine Technologie, die längst eingeführt ist.
Richtig, genau. Gut, ich bin ja immer so ein Freund der Zahlen, von daher musste ich die nochmal loswerden. Deshalb geht's auch nochmal mit Zahlen weiter. Trotz 200 Milliarden Subventionen, die die AKWs bekommen haben, trotz steuerfreier Rücklagen, aus denen wiederum 79 Milliarden Profit gemacht wurden, die aus den Büchern verschwunden sind, trotz hoher Gewinne von geschätzten 5,5 Milliarden Euro pro Jahr, bekommen die AKWs immer noch viel Geld vom Steuerzahler. Die Zahlen haben wir uns nicht ausgedacht. Das kann man auch nachlesen, diesmal bei Greenpeace. Die geschätzte Zahl der Gewinne der vergangenen Jahre wurde von Dr. Holger Strom mit circa 100 Milliarden angegeben. Also es scheint doch wirklich so, dass die Atomenergie und ganz speziell die Hinterlassenschaften eben absolut nicht so billig sind, wie uns erzählt wurde. Und dass höchstwahrscheinlich auch kein Konzern ohne Subventionen ein Atomkraftwerk bauen würde, weil ein Konzern baut nichts, mit dem er kein Geld verdienen kann. Deshalb braucht man die Subvention.
Genau, und wenn wir uns jetzt mal angucken, wer sind die Geldgeber bei Hinkley Point? Das sind EDF, ein französischer Staatskonzern, das sind die Briten und die Chinesen. Wir haben es hier mit drei Atommächten zu tun. Drei von fünf Atommächten bauen gemeinsam einen Atomreaktor in Großbritannien, der frühestens 2025 Strom liefern wird. Hier geht es nicht um Energie.
Und das ist schon interessant, wie einig man sich plötzlich ist mit China.
Genau. Also was wir natürlich auch sehen, in der jungen Generation, gerade in Deutschland, ist es ja so, dass eigentlich keiner mehr sich zum Atomphysiker ausbilden lassen möchte. Ja, die jungen Leute gehen in die erneuerbaren Energie, die lernen Ingenieurswesen, Planungswesen im Bereich der Solartechnik, der Windkraftanlagen und so weiter. Die gehen nicht in die Atomenergie. Das ist ein Beruf, der ist wirklich unattraktiv geworden. Aber man braucht diese Leute, um den militärischen Sektor abzusichern. Man braucht neue Leute, man braucht neue Trainingslager. Und meiner Meinung nach ist da ein Zusammenhang mit diesen Neubauten zu sehen.
Und wenn wir nochmal zurückkommen auf die Arbeitnehmer, die beschäftigt sind, dann wird immer dieses Druckmittel ausgeübt und man sagt, ja, wir legen die Atomkraftwerke still und dann haben wir aber so viele Arbeitsplätze verloren. In der Atomindustrie sind 30.000 Menschen beschäftigt. Die werden auch noch weiter beschäftigt sein, weil der Rückbau dauert ja noch mindestens die nächsten 100 Jahre. Aber die Beschäftigten bei den erneuerbaren Energien liegt bei 400.000.
Genau. Und das sind gute, werthaltige Arbeitsplätze, die meist auch noch regionale Arbeitsplätze sind. Wir haben es mit den erneuerbaren Energien ja mit einer Energieform zu tun, die dezentral aufgebaut werden kann. Das heißt, hier kann jede Kommune profitieren in Form davon, dass sie die Wertschöpfung in der Kommune hält, die Arbeitsplätze in der Kommune vergibt, sämtliche Handwerksjobs in der Kommune gibt, dass regionale Banken als Geldgeber einspringen. Also wir haben es hier nicht nur mit einem technologischen Wandel zu tun, sondern auch mit einem strukturellen Wandel. Und genau deswegen machen ja auch die Bürger und die Kommunen so gerne mit, wenn man ihnen keine Steine in den Weg legt.
Zusätzlich zu den Quellen von ausgestrahlt.de und Greenpeace gibt es noch weitere Informationsquellen zur Atomenergie. Natürlich die Website von den Elektrizitätswerken Schönau, der Bund für Umwelt und Naturschutz, ein Film ausgestrahlt, tatsächlich bei der ARD am 5.7. Der große Atomdeal von Jan Schmidt ist auch in der Mediathek noch verfügbar. Und es gibt einen Film von Dr. Holger Strom, Friedlich in die Katastrophe. Bevor wir jetzt zu dem nächsten Teil kommen, wo wir tatsächlich wirklich mehr über die Elektrizitätswerke sprechen, was sie machen, wo wir klären, was ist ein Stromproduzent, was ist ein Netzbetreiber und wo wir natürlich auch reden werden über die alternativen Energien, die haben nämlich auch Vor- und Nachteile. Machen wir jetzt mal ein bisschen Musik, damit ihr euch ein bisschen entspannen könnt und das Gesagte verdauen. Und wir haben jetzt einen Sommerhit, einen weltbekannten Sommerhit ausgewählt aus dem Jahr 1983. Wurde gesungen in spanischer Sprache und wir haben auch alle mitgegrölt, da bin ich mir ziemlich sicher. Allerdings ist dieser Text überhaupt nicht so sonnig, wie er scheint, weil es geht nämlich darum, dass ein paar Leute an den Strand gehen und dort einer Atombombenexplosion zuschauen. Viel Spaß mit Vamos a la Playa. Wir sind wieder zurück bei Entdecke Radio, die Interessengemeinschaft für besondere Menschen und Unternehmen. Mein Name ist Marion Schumann. Mit mir im Studio sind heute Bernhard Wenzel, Produzent von Radio Money Talk.
Hallo.
Und Tanja Gaudian von den Elektrizitätswerken Schönau, den Stromrebellen.
Hallo.
Wir haben im ersten Teil ganz viel über Atomkraft gesprochen, haben, glaube ich, auch klargemacht, dass man ein Atomkraftwerk ohne Sponsoren nicht mit Gewinn betreiben kann, sondern dass die Subventionen einfach wichtig sind, sonst würde kein Konzern ein AKW bauen. Haben über die Endlagerung gesprochen, ja, und über neue Pläne, 2 weitere Atomkraftwerke in England zu bauen, was natürlich auch nicht so ganz weit von uns entfernt ist, und über die Sinnhaftigkeit dieser ganzen Sache. Jetzt kommen wir mal mehr zu den Sachen, mit denen die Elektrizitätswerke Schönau direkt beschäftigt sind. Und da ist meine Frage, die Konzerne, die AKWs und Kohlekraftwerke betreiben, die verkaufen auch Ökostrom. Für mich scheint das paradox. Wie steht die EWS dazu?
Also für uns als EWS, für mich als Verbraucherin geht das rein gar nicht zusammen. Also wir lehnen auch die Zusammenarbeit mit solchen Unternehmen ab. Ich als Verbraucherin gesprochen kann das gar nicht akzeptieren, dass mir jemand Ökostrom verkauft und das Geld, mein Kundengeld, dann für Atomstrom, Kohlestrom oder andere dreckige Geschäfte verwendet. Also mir ist es nicht nur wichtig, dass ich ein sauberes Produkt kaufe, sondern mir ist es auch wichtig, dass derjenige, der mir das verkauft, dann verantwortungsvoll mit meinen Geldern umgeht und diese dann möglichst wieder für die Energiewende einsetzt. Das ist für mich als Verbraucherin, auch für uns als EWS, die wir mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, das Kriterium für eine gute Partnerschaft. Dass wir sagen, wir wollen mit solchen Leuten zusammenarbeiten, die bewusst die Energiewende vorantreiben, die Ökostrom verkaufen und mit diesen Geldern aber auch nur saubere Geschäfte machen.
Und die EWS ist ja ein Stromproduzent. Es gibt ja andere Ökostromlieferanten oder Händler, aber die EWS produziert tatsächlich. Wie wird denn der Strom tatsächlich erzeugt?
Also die EWS ist mehreres in einem. Wir denken die Energiegeschichte sehr global und sehr gesamtheitlich. Wir sind eine Genossenschaft und unter dem Dach der Genossenschaft sind wir zum einen ein Stromverkäufer, eine Vertriebs GmbH. Wir sind aber auch Stromproduzent, eine Energie GmbH. Und das Besondere bei uns ist, wir betreiben sogar auch noch ein Netz. Wir haben im Moment 175.000 Kunden für Strom und dann auch noch ungefähr 9.000, 10.000 für Gas, weil wir auch Gas verkaufen. Die versorgen wir nicht alle mit selbstproduziertem Strom, sondern wir kaufen Strom ein. Allerdings, wir kaufen Strom ein unter allerhöchsten Gütekriterien, sauberen Strom. Der kommt im Moment mehrheitlich aus norwegischen Wasserkraftwerken. Wir konnten aber erfolgreich auch den Anteil von Photovoltaikstrom, von Windstrom und auch den Anteil von Strom aus Deutschland und Österreich steigern. Denn das ist ja das Ziel, dass wir nicht immer im Ausland einkaufen müssen, sondern dass wir hier in Deutschland neue Anlagen an den Start bringen. Und deswegen ist eins unserer Gütekriterien, dass wir über 70% unseres Stroms aus Neuanlagen kaufen, also Anlagen, die nicht älter als 6 Jahre alt sind. Außerdem haben wir ein Förderprogramm, wo wir Gelder investieren von Kunden, für Energiewendeprojekte, für Anlagenneubau. Und so versuchen wir, den Anteil erneuerbarer Energien auch in Deutschland zu steigern. Allerdings, da uns das Wichtigste ist, dass die Produzenten, bei denen wir einkaufen, wirklich unabhängig sind, unabhängig von der Atom-, Kohle-, Öl- oder Rüstungsindustrie, müssen wir aus Norwegen zukaufen, denn so viele Produzenten finden wir derzeit in Deutschland noch nicht.
Hat sich denn die Anzahl der Produzenten in den letzten Jahren erhöht?
Ja. Also gerade in Deutschland sind wir ja wirklich ganz gut dabei, die Leute zu ermuntern, sich eigene Photovoltaikanlagen aufs Dach zu bauen oder Genossenschaften zu gründen, die ein Windrad betreiben oder kleinere Wasserkraftwerke wieder ans Laufen zu bringen. Das funktioniert ganz gut. Die Leute, die speisen zumeist diesen Strom dann ins öffentliche Netz ein, bekommen dafür eine EEG-Vergütung und dieser Strom wird dann an der Börse verkauft. Und auf diese Art und Weise haben wir mittlerweile an die 40% erneuerbare Energien im deutschen Strommix. Das ist schon eine tolle Zahl. Damit kann die Atomkraft zum Beispiel nicht mithalten. Die Atomkraft bringt es weltweit gerade mal auf 5% Gesamtenergiebedarf.
Du hattest gerade erwähnt, ihr seid auch Netzbetreiber.
Ja.
Das ist immer für die Verbraucher sehr verwirrend. Auf der einen Seite produziert einer und denkt man, na gut, der produziert, dann war es das jetzt. Aber da kommt immer noch diese Geschichte mit dem Netz dazu. Kannst du uns mal den Unterschied erklären?
Ja, also das mit dem Netzbetreiber ist auch deswegen verwirrend, weil wir ja eine Geschichte haben, die noch vor der Liberalisierung des Strommarktes spielt. Also früher hieß es, die Elektrizitätswerke Schönau können erst dann ein Energieversorger werden, wenn sie auch das heimische Stromnetz übernehmen. Weil früher galt das Prinzip, ich bin ein regionaler Stromversorger und mir gehört das Netz und alle Anschlüsse, die an diesem Netz dran sind. Dann kam aber die Liberalisierung des Strommarktes, der sagte, man muss diese Geschäfte Stromverkauf und Netzbetrieb trennen, damit sich keine Monopole mehr bilden. Wir hatten einen extrem monopolisierten Markt. Seither kann jeder im Prinzip ein Stromversorger werden, aber muss nicht auch das Netz betreiben. Heute hat ja jeder Kunde die Wahlmöglichkeit, sich seinen Anbieter selbst zu wählen, egal in welchem Netzgebiet er wohnt und wer das Netz in seinem Netzgebiet gerade betreibt. In Schönau und in den umliegenden Gemeinden betreiben wir auch das Netz. Das heißt, wir sorgen tatsächlich dafür, dass in Schönau die Lichter nicht ausgehen, nicht flackern. Unsere Techniker fahren zu den Leuten hin, wenn sie ein Zählerproblem haben. Wir sind auch schwer dabei, das Netz zu modernisieren, also möglichst die Kabel unter die Erde zu legen. Das ist im Schwarzwald einfach angeraten. Es ist aufwendig und teuer, aber es ist angeraten, weil es das Netz wirklich technisch gesehen stabilisiert. Netzbetrieb ist nicht nur, dass ich jetzt das Netz kaufe und ich betreibe es und ich kriege dafür ja auch eine feste Netzentgelt. Ja, das ist eigentlich ein tolles Geschäft und deswegen machen auch die großen Energiekonzerne so gerne dabei mit und geben die Netze ganz ungern wieder ab. Mhm. Aber man kann tatsächlich als Netzbetreiber auch viel für die Energiewende tun. Ja, indem man seine eigenen Leute dazu ermuntert, erneuerbare Energienanlagen anzuschließen, indem man da einfach das Ganze unterstützt und eben nicht Steine in den Weg legt. Und wenn wir das Ganze mal auf lange Strecke sehen, dann werden die Netze eine ganz große Rolle spielen, weil wir müssen uns Gedanken machen, wenn wir zu 100% erneuerbare Energien wollen, dann müssen wir uns Gedanken machen über Speichermöglichkeiten. Dann müssen wir uns Gedanken machen über Ausgleichsmechanismen. Ja, wenn irgendwo zu viel Strom ist, anderswo zu wenig, wie gleichen wir das aus? Und ich denke, da fällt dann dem Netzbetreiber eine ganz wichtige Rolle des Organisators zu.
Von der Entwicklung sind wir da bei der tatsächlichen Energiespeichertechnik noch ziemlich am Anfang.
Also ich würde mir ja wünschen, dass wir in diese Art Forschung genauso viel Gelder reinstecken wie zum Beispiel in die Atomkraft.
Es scheint mir so zu sein, dass die neue Technologie, die da möglich ist, zum Beispiel um zu speichern, wahrscheinlich eher was ist für so eine Nische, für einen besonderen inhabergeführten kleinen Mittelständler zum Beispiel, weil die in diesen ganzen Verflechtungen Möglichkeiten finden, Sachen besser zu machen. Die anderen sind ja scheinbar immer noch damit beschäftigt, Politik zu betreiben, Geld einzuspielen und AKWs zu bauen und vielleicht auch zurückzubauen. Von daher ist möglicherweise da viel Potenzial für neue Unternehmen. Und du hast auch vorhin gesagt, für die Leute, die von der Uni kommen, die sich in schöne, gute Sachen einbringen wollen, ja, sich vielleicht auf den Weg begeben und da Möglichkeiten sehen für Forschung und Entwicklung. Wahrscheinlich nicht so ausgestattet mit den Subventionen, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Ja, wir selbst wünschen uns das ja auch und wir sind auch an mehreren kleinen Forschungsprojekten beteiligt und wir helfen da auch kräftig mit unserem Förderprogramm, ja, solche Sachen auf den Weg zu bringen. Es ist ja manchmal so, dass Leute sagen, mein Gott, selbst wenn jetzt Deutschland die Energiewende macht, was hilft das denn dem gesamten Klimaschutz, ja, dem weltweiten Klimaschutz, den wir brauchen? Ich denke, das hilft eine Menge, weil wenn ein Industriestaat wie Deutschland es schafft, dann ist das ein Modellprojekt, den die Chinesen, den die Inder mit Freuden kopieren werden. Also einer muss halt vorangehen. Und in Deutschland übrigens sind wir gar nicht wirklich Vorreiter. Guckt bitte mal nach Dänemark, wie weit die das sind, wie still und leise die einfach ihr 100% erneuerbare Energiensystem schon erreicht haben und bis 2020 wollen die dieses Ziel erreicht haben, noch inklusive des gesamten Transportsektors. Da wollen die auch den Verkehr so weit eingedämmt und auf sauberen Strom umgestellt haben, dass Dänemark dann inklusive des Transportsektors erneuerbar fährt.
Diese Themen, die du ansprichst, die haben ja schon auch eine ganze Menge mit Aufklärung zu tun. Und Schönau arbeitet viel in Projekten, wo es um Bildung und um Aufklärung geht. Kannst du uns was über das Angebot sagen, was Schönau präsentiert?
Ja, also Bildung ist ganz wichtig und wir machen das in Form, dass wir zum Beispiel Unterrichtseinheiten in der Schule durch qualifizierte Fachkräfte finanzieren, dass wir Material für Schulen finanzieren. Also, dass wenn eine Schulklasse neugierig ist, wie funktioniert Photovoltaik, aber denen fehlt die Mittel dazu, dass wir dann das Material, das dazu notwendig ist, finanzieren. Wir laden auch Schüler zu uns ein, die mal wissen wollen, wie sieht es eigentlich in der EWS aus, was kann man lernen. Ältere Schüler sind oftmals interessiert an politischen Themen, das erneuerbare Energiengesetz, wie funktioniert das, wie gehen Medien damit um. Was wir auch machen, ist, dass wir zum Beispiel in Entwicklungsländern Photovoltaikanlagen unterstützen. Und das gleichzeitig mit einem Bildungsprojekt verknüpfen.
Dann machen wir jetzt weiter mit den alternativen Energien. Natürlich haben alternative Energien auch Vor- und Nachteile. Und zu den alternativen Energien gehört die Windkraft, die Wasserkraft, das Biogas. Und da wäre es schön, wenn wir mal ein bisschen was zu den alternativen Energien hören und deren Vor- und Nachteile.
Also fange ich mal an mit Gas, Biogas. Wir verkaufen tatsächlich unseren Kunden auch Gas oder Biogas, wenn sie das möchten, gucken aber auch hier genau darauf, wie das Gas produziert wird. Ja, also wir befürworten es keineswegs, wenn dafür Pflanzen eigens angebaut werden und dann zu Biogas weiterverarbeitet werden, sondern wir kaufen das Biogas aus Abfallstoffen. Weswegen? Weil wir denken, wir müssen immer auf die gesamte Produktionskette gucken. Also es bringt überhaupt nichts, wenn wir hier Felder, die ehemals Getreide oder ähnliches angebaut haben, plötzlich für Maisplantagen oder sowas hergenommen werden und dann wird da Biogas draus gemacht und dann kommt plötzlich das Futtermittel für unsere Viehzucht aus dem Ausland. Also was wir machen, das sind kleinere Windparkprojekte, zum Beispiel im Schwarzwald, wo wir Bürger ermuntern, sich daran zu beteiligen, wo wir gucken, dass wir gute Kompromisse auch finden zwischen Ökologie, Naturerhaltung oder Kulturlandschafterhaltung und Energieproduktion, weil auch das muss uns klar sein, auch die Erneuerbaren sind ein Eingriff in unsere Kulturlandschaft. Also genau genommen haben wir es ja mit einer Kulturlandschaft, nicht mit einer Naturlandschaft zu tun. Und da erfahren wir durchaus auch manchmal Protest. Aber dann sagen wir auch immer, was ist bitteschön die Alternative? Bitte guckt euch mal das Kohleabbaugebiet Garzweiler an oder guckt euch mal an, wo Atommüll gelagert werden soll. Das sind noch größere Eingriffe in unsere Landschaft und wir müssen uns eben im Klaren darüber sein, zum Nulltarif wird auch erneuerbare Energie nicht zu haben sein. Also es wird ein Eingriff sein.
Mhm. Und es ist sicherlich auch ein Weg. Wir sind ja bestimmt mit dem, was wir im Moment haben, mit Biogas, Windkraft und Wasserkraft, mit unserer Entwicklung wahrscheinlich auch noch nicht am Ende. Nur die ökologischen sind von der Ökobilanz natürlich trotz ihrer Nachteile sicherlich der Atomenergie und den Problemen, die es über die Jahre mit sich bringt, vorzuziehen, aber wohl natürlich auch noch nicht zur Zufriedenheit aller, weil nicht jeder möchte so ein Windrad in der unmittelbaren Nähe haben.
Nein, aber gerade Windkraft ergänzt sich wahnsinnig gut mit Photovoltaikstrom, weil wenn die Sonne nicht scheint, weht oftmals der Wind. Oder wenn in der einen Region Windstille ist, weht er in der anderen Region, sodass man Ausgleich schaffen könnte. Das ist sehr gut für die Netzstabilität, die wir ja brauchen. Dann ist es auch so, dass unser Potenzial an Photovoltaik ja noch lange nicht ausgeschöpft ist. Wir müssten nur jetzt Mechanismen finden, um die Bürger noch mehr zu ermuntern, sich Photovoltaikanlagen aufs Dach zu packen. Und zwar nicht nur in der Größe abgestimmt auf den Eigenbedarf, sondern bitte die ganze Dachfläche ausnutzen.
So als praktisches Beispiel, wenn ich jetzt in Hamburg wohne und ich habe ein Haus und ein großes Dach und bin Kunde bei den EWS Schönau, dann könnte ich mir so eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen und genau. Könnte dann in das Netz einspeisen.
Genau, das kannst du grundsätzlich. Das Besondere bei uns ist, dass du zu uns zusätzlich zu der staatlichen Einspeisevergütung noch eine extra Vergütung obendrauf kriegst, weil wir einfach diese kleinen Anlagen forcieren möchten.
Dieses Geld, was man bekommt, wenn man Strom produziert und das ins öffentliche Netz einspeist. Das gibt es tatsächlich noch vom Staat. Ich hatte mal gehört, ich weiß nicht genau, wo das war, dass man darüber dann auch wieder diskutiert hat, dass das vielleicht wieder gestrichen wird. Habe ich da was falsch verstanden?
Das ist die sogenannte Einspeisevergütung, also ein fester Betrag für jede Kilowattstunde Strom, die man ins Netz einspeist. Man hat diese Beträge, diese Vergütung gekürzt. Ich finde es nicht richtig, dass man immer über diese sogenannte EEG-Umlage, so finanziert sich diese Einspeisevergütung, dass man immer über die schimpft. Und zwar ist es so, dass der Strom an der Börse gehandelt wird und der erzielt einen Preis. Und der Preis bildet sich nach Angebot und Nachfrage. Das ist das ganz normale Börsenprinzip, was auch im Stromhandel gilt. Was passiert also, wenn jetzt ganz viele erneuerbare Energien eingespeist und an der Börse gehandelt werden? Dann sinkt in der Regel der Preis. Der Betreiber der Anlage, der Photovoltaikanlage oder des Blockheizkraftwerkes, bekommt aber eine feste Vergütung. Der ist nicht abhängig vom Börsenpreis. Das ist dann die sogenannte EEG-Umlage, die diese Differenz ausgleicht und die sicherstellt, dass eben der Anlagebetreiber für 20 Jahre, ist das in Deutschland, eine feste Vergütung bekommt. Die EEG-Umlage ist in den letzten Jahren gestiegen, massiv. Aber sie ist deswegen massiv gestiegen, weil die erneuerbaren Energien insgesamt den Strompreis gedrückt haben.
Mhm.
Und diese Vergünstigungen aber nicht an die Verbraucher weitergegeben wurden. Ja, weil das wäre ja dann der Stromverkäufer, der diese Gewinne weitergeben könnte an seine Kunden. Das ist aber jetzt zum Beispiel bei RWE oder EnBW gar nie der Fall gewesen. Die haben zwar die erhöhte EEG-Umlage an ihre Kunden weitergegeben, aber nicht die Gewinne, die sie mit dem günstigen Strompreis gemacht haben. Und dann hat man gleichzeitig auch noch immer mehr energieintensive Unternehmen, also immer mehr Industriebetriebe, von der EEG-Umlage befreit. Und das muss natürlich auch auf die Kunden umgelegt werden und treibt die EEG-Umlage in die Höhe. Also wir haben es im Strombereich mit im Grunde genommen zwei Welten zu tun. Da geht es zum einen die physikalische Welt, das, was durch die Steckdose fließt. Und das ist immer der Strom, der im nächstgelegenen Kraftwerk produziert wird. Und wenn das ein Atomkraftwerk ist, dann kommt Atomstrom aus der Steckdose. Wir haben aber auch die bilanzielle Welt, also die kaufmännische Welt. Was passiert mit meinem Geld? Ja, mein Geld gebe ich demjenigen, der mir das beste Produkt verspricht. Und die Verbindung zwischen der bilanziellen Welt und der technischen, der physikalischen Welt, die ist, dass ich natürlich, je mehr Geld ich zur Verfügung habe, desto mehr Neuanlagen kann ich bauen. Und desto mehr erneuerbarer Strom wird produziert, desto mehr alte Kraftwerke werden abgeschaltet, weil es wird Strom so viel produziert, wie abgenommen wird. Das heißt, der erneuerbare Strom wird an der Börse zuallererst verkauft, weil er am billigsten ist. Die Gaskraftwerke, das ist ein bisschen traurig, werden leider noch früher runtergefahren als die Atomkraftwerke, weil sie einfach flexibler sind. Aber ich kann natürlich, indem ich viel Geld ausgebe für erneuerbare Energienanlagen, indem ich Menschen dazu ermuntere, sich Anlagen für den Eigenverbrauch auch aufs Dach zu machen, kann ich natürlich Einfluss nehmen auf das, was an der Menge im Stromnetz fließt. Und kann dafür sorgen, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Es ist ganz einfach. Wenn RWE, E.ON, Vattenfall kein Geld mehr haben, dann werden auch keine Atomkraftwerke, keine Kohlekraftwerke mehr laufen. Also da ist die Verbindung zwischen dem, was macht mein Geld und was kommt aus der Steckdose.
Es gibt auch inzwischen andere Städte und Gemeinden, die dem Schönauer Beispiel folgen. Und so wie ich weiß, unterstützt die EWS Schönau auch diese anderen Städte und Gemeinden, wenn sie so ein großes Projekt vorhaben und das realisieren wollen. Schönau hat ja die meiste Erfahrung. Und kannst du uns da ein paar Beispiele geben, was ihr so macht?
Ja, also erstmal die Motivation, warum wir das tun. Unsere Botschaft ist, nicht kauft nur noch unseren Strom, sondern unsere Botschaft ist, Schönau kann überall sein. Deswegen haben wir zum Beispiel in Titisee-Neustadt mit der Kommune, mit einer Bürgerenergiegenossenschaft zusammen die Energieversorgung Titisee-Neustadt gegründet, wo wir also regional das Stromnetz betreiben und auch Strom verkaufen. Wir hatten Ähnliches vor in Stuttgart. In Stuttgart ist es bislang nur zu einer Vertriebskooperation gekommen. Das Netz ist nach wie vor in der Hand von EnBW und der Kommune Stuttgart. Da hätten wir gerne auch mitgespielt, weil wir denken, dass die Netze wirklich in der Energiewende eine Schlüsselrolle spielen werden. Ja, das Management wird am Netzbetreiber hängen und da entscheidet es sich dann, ob uns das gut gelingt, 100% erneuerbare Energien zu managen oder nicht. Wir werden angefragt, immer wieder von verschiedenen Kommunen, die Interesse haben nach 15 oder 20 Jahre der Lizenz, wenn die ausläuft, das Stromnetz wieder selbst zu übernehmen. Wir haben ja vor 20 Jahren eine Privatisierungswelle gehabt, wo viele Kommunen die Lizenz für die Stromnetze, also diese Konzession, in private Hände gegeben haben. Jetzt erleben wir eben, dass viele Kommunen diese Konzession wieder selbst haben wollen, den Stromnetzbetrieb wieder selbst gewährleisten wollen und die dann aber irgendwie davor zurückschrecken. Und es hat auch schon eine Reportage darüber gegeben, die aufgedeckt hat, dass die oftmals von den Altkonzessionären eingeschüchtert werden. Dass man denen sagt, oh, das könnt ihr nicht schaffen, das ist viel zu schwierig. Und in Titisee-Neustadt zum Beispiel erleben wir gerade, dass der alte Konzessionär tatsächlich hingegangen ist und gesagt hat, also so wie ihr das Verfahren gestaltet habt, so gemeindefreundlich wie ihr diese Konzession ausgeschrieben habt, da waren wir total benachteiligt. Die Kommune hat das Prozedere zu kommunalfreundlich gestaltet. Da sagen wir, ah ja, das ist ja wohl das Recht der Kommune. Stromversorgung gehört zur Daseinsvorsorge, so wie auch die Wasserversorgung. Und da kämpfen wir tatsächlich jetzt an der Seite von, oder Titisee-Neustadt kämpft und wir stehen also tatkräftig neben ihnen und reden ihnen zu, dass sie da dranbleiben sollen, vor Gericht dafür, dass wir in Deutschland endlich mal ein Prozedere festlegen, wie so Konzessionen vergeben werden, dass da endlich eine Rechtssicherheit herrscht und dass natürlich ökologische Gesichtspunkte eine Rolle spielen sollen in so einem Verfahren.
Dann gibt es noch ein Projekt in Berlin.
Genau, in Berlin gibt es die Bürgerenergie Berlin, das ist eine Genossenschaft, die wir auch, soweit wir können, unterstützen, weil sie auch sich zum Ziel gesetzt hat, das Berliner Stromnetz wieder in die Hände der Kommune und der Bürger zu bringen. Das wird im Moment von Vattenfall betrieben. Und wenn Sie mal durch Berlin gehen, dann werden Sie feststellen, dass da irgendwie ganz wenig Photovoltaikanlagen auf den Dächern sind, obwohl da die Sonne ganz genauso scheint wie in London oder sonst wo. Der Netzbetreiber, das hatte ich an anderer Stelle schon mal erwähnt, kann Einfluss nehmen auf das Fortschreiten der Energiewende. Der kann Einfluss nehmen darauf, wie sehr sich die Bürger für Strom und erneuerbare Energien interessieren und wie schnell Anlagen auf dem Dach sind. Der kann Anreize schaffen, um Bürger dazu zu ermuntern, da selbst mitzumischen. Im Übrigen ist ja der Stromnetzbetrieb wirklich ein sicheres Geschäft. Die Netzbetreiber bekommen festgelegte Entgelte, die gehen wirklich ganz wenig Investitionsrisiko überhaupt ein. Wichtig wäre es, die Netze modern zu halten, zu investieren in die Modernisierung der Netze, damit sie bereit sind, 100% Energien aufzunehmen und zu managen. Und da gibt es aber vom Gesetzgeber überhaupt keine Maßgabe. Ja, das liegt wirklich in der Hand des Netzbetreibers. Die werden also nicht in die Pflicht genommen, sondern die machen das freiwillig oder sie lassen es eben sein und schöpfen Gewinne ab.
Tanja, vielen Dank, dass du hier warst. Und du hast mir gesagt, es ist dir ganz wichtig, ein Schlusswort zu haben, wo es im Grunde genommen darum geht, was ist euch wichtig? Was ist wichtig für die Verbraucher? Was würdest du gerne sagen? Wie soll der Ökostrom weiter gefördert werden? Was sind deine Botschaften und wie möchtest du das gerne zusammenfassen?
Ja, also mir ist es ganz wichtig, eigentlich mit einem Positivblick aus dem Gespräch rauszugehen, weil wenn man sich mit Energie beschäftigt, dann denkt man immer, oh, hier läuft was schief und da läuft was schief und da auch noch. Was kann ich denn tun? Also das Schöne an diesem komplexen Thema ist, es kann wirklich jeder was tun. Deswegen möchte ich eigentlich alle Zuhörer ermuntern, sich doch mal ihre Stromrechnung anzugucken. Und zwar steht da ein Wert drauf, der Verbrauchswert, und daneben steht in der Regel ein Referenzwert, der anzeigt, ob das viel oder wenig Strom ist, was Sie verbrauchen. Dann möchte ich alle ermuntern, mal durch Ihren Haushalt und durch das Leben zu gehen und zu gucken, wo habe ich Einsparmöglichkeiten. Wer da Hilfestellung haben möchte, der kann sich gern mal über unsere Webseite an uns wenden. Wir verschenken sehr gerne Energiesparbroschüren und wir machen auch zusammen mit den Caritas ein Projekt, das sozial schwachen Familien hilft, Energie einzusparen, indem wir eben Berater ins Haus schicken oder Zuschüsse geben zum Austausch elektrischer Geräte. Dann möchte ich alle Leute ermuntern, mal zu gucken, woher kommt denn der Strom, den ich verbrauche? Kommt der von einem Ökostromanbieter? Was macht dieser Anbieter mit meinem Geld? Investiert er es in Neuanlagen oder schiebt er es nur in die andere Hosentasche, mit dem er dann vielleicht sogar auch noch Kohlekraftwerke betreibt? Da gibt es heute also nicht nur die EWS, sondern da gibt es wirklich dankenswerterweise mehrere Anbieter, die genau das nicht tun, sondern die Geld in neue Anlagen investieren. Und dann möchte ich alle Bürger, die hier vielleicht auch noch die Möglichkeit haben, Anlagen auf ihr Dach zu machen oder Blockheizkraftwerke ins Keller zu stellen oder sich an einer Gemeinschaftsanlage beteiligen, möchte ich wirklich bitten, das zu tun, weil das ist nicht nur ein sicheres Geschäft, sondern es ist auch noch ein sinnvolles Geschäft, das uns alle weiterbringt.
Was Tanja gerade so richtig gesagt hat, Schönau kann überall sein. Schönau ist vorangegangen und hat den Weg aufgezeigt. Wir haben heute bei Entdecke Radio die Geschichte erzählt. Wir haben über Atomenergie gesprochen, über Endlagerung. Natürlich von dem Märchen sauber, sicher und kostengünstig. Über die EWS selber, über die Förderprogramme, über die alternativen Energien und haben natürlich auch ein paar nachteilige Punkte gefunden. Aber man muss natürlich alles miteinander abwägen. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass die EWS Schönau und Tanja Gaudian hier zu uns nach Hamburg ins Studio gekommen sind. Das war eine Ehre. EWS Schönau ist auch Kunde von Entdecke, worauf ich unfassbar stolz bin. Ja, dass die Rebellen Schönau sich in diesem Falle etwas mit Hamburg zusammentun und sehr gerne zu mir gekommen sind. Vielen, vielen Dank, Tanja.
Ich bin gerne gekommen. Das war auch für mich eine Ehre.
Bernhard, vielen Dank. Vielen Dank für die Technik. Vielen Dank, dass du die Musik zur rechten Zeit parat hattest. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, die nächste Sendung Entdecke Radio ist wieder live auf okitalk.com und die Zusammenfassung wird bei TIDE960 gesendet. Bei meiner nächsten Sendung geht es um Elektrosmog. Zu Gast wird bei mir sein der Hamburger Baubiologe Michael Mumm. Und das passt auch wieder zu dem, was Tanja vorhin als Schlusswort gesagt hat. Man kann einfach mal sparen und vielleicht kann man dann auch so ein Atomkraftwerk wegsparen. Und Michael Mumm sagt einfach, man kann auch einfach Elektrosmog vermeiden. Und da gibt es gute und auch preiswerte Möglichkeiten. Natürlich kann man nicht alles vermeiden, aber das wird dann Thema der nächsten Sendung sein. Darauf freue ich mich auch sehr. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei bei Entdecke Radio.